haben als Gott, der uns so sehr liebt, der so groß ist und den wir hier wirklich so feiern dürfen, wie auf einer Feier, einer Geburtstagsparty. Das ist so genial, dass du ein Gott der Freude bist. Danke, dass wir das erleben dürfen und dass wir in dein Herz schauen dürfen und dass du uns umarmst und dass du uns heute begegnen möchtest. Danke für diese Gnade, danke für diese Liebe und für diese Größe, mit der du uns entgegenkommst. Amen. Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite aus. Ich darf heute zu 1. Timotheus 4 predigen. Ich werde den Schwerpunkt auf einen Vers legen. Ich habe vorhin gerade schon spaßhaft zu Ralf gesagt, was wäre jetzt eigentlich, wenn ich ein anderes Kapitel vorbereitet hätte. Aber ich habe Kapitel 4 genommen. Ich habe zum Einstieg einen kleinen Witz mitgebracht. Was hältst du von Sport? Der von Ritter ist okay. Da stimmen mir schon ein paar zu. Schokolade ist einfach gut. Ist manchmal auch gefühlt die schönere Alternative, als Sport zu machen. Außer man hat einen Herzenssport, was einem einfach auch Spaß macht. Aber genau. Jetzt weiß ich nicht, wie es dir damit geht, was du von Sport hältst. Und vielleicht denkst du doch, wir haben doch gerade eben gesagt, wir sind in einer Predigtreihe drin. Wir reden doch eigentlich über Timotheus. Wieso fängt sie denn bitte schön jetzt mit Sport an? Das Gute ist, wenn ihr einen Vers aus dem Kontext rausreißen wollt, habt ihr gleich eine Ausrede, warum ihr in Zukunft keinen Sport mehr machen müsst. Und zwar in 1. Timotheus 4, Vers 8 fängt der Vers folgendermaßen an. Nicht umsonst heißt es, den Körper zu trainieren, bringt nur wenig Nutzen. Also, wenn ihr jetzt eine biblische Ausrede wollt, warum ihr keinen Sport mehr machen müsst, habt ihr sie jetzt. Wenn es euch jetzt so ein bisschen geht wie mir, dann merkt ihr schon, also eigentlich ganz ohne Sport. Ich habe mich so ein bisschen erinnert an, vor ein paar Jahren habe ich mir mal meinen Fuß gebrochen. Ich bin heldenhaft ein Kind hinterhergerannt, was auf die Straße, nein, es war ein Ball, der weggeflogen ist. Ich bin dem hinterhergerannt, bin ausgerutscht und habe mir meinen Fuß gebrochen. Vielleicht nicht effektives Ball holen. Auf jeden Fall war es dann so, mein Fuß war gebrochen, da kam eine Schraube rein und ich durfte 6 Wochen lang meinen Fuß nicht mehr belasten. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie mein Bein nach diesen 6 Wochen aussah. Also die Muskeln waren nicht mehr so vorhanden, wie es vorher war. Auch die Beweglichkeit war weg. Das heißt, ich musste sehr viel trainieren, um mein Bein wieder normal nutzen zu können. Und ich bin Gott sehr dankbar, dass ich wieder normal laufen kann. Stand mal kurz auf der Kippe, aber es ging dann doch wieder ganz gut. Und da merken wir schon, unser Körper braucht Training. Wir müssen jetzt keinen Leistungssport machen, aber wir brauchen an sich Sport. Und dann stellt sich natürlich die Frage, warum fängt der Paulus einen Vers so an? Was möchte er gerne damit sagen? Deswegen schauen wir mal weiter, was in diesem Vers kommt. Den Körper zu trainieren bringt nur wenig Nutzen, aber sich in der Ehrfurcht vor Gott zu üben, ist in jeder Hinsicht nützlich, weil dem, der Gott ehrt, wahres Leben versprochen ist, sowohl in dieser Welt als auch in der zukünftigen. Und in diesem Vers möchte ich heute mit euch eintauchen und schauen, was er für uns beinhaltet. Und vielleicht hilft es uns auch, das in einer anderen Übersetzung noch ein bisschen so diesen Schwerpunkt zu bekommen, damit ihr vielleicht auch merkt, warum Paulus vielleicht hier so ein bisschen das Thema vom Sport wählt. In der Hoffnung für alle steht, sich körperlich anzustrengen und Verzicht zu üben, ist ganz gut und schön. Und damit haben wir eigentlich auch schon wieder die Motivation, wir sollten Sport machen. Aber auf Gott zu hören ist besser. Paulus hat eine größere Perspektive und möchte uns gerne ermutigen, einen größeren Blick zu machen. Wenn etwas, was schon richtig gut eigentlich für unser Leben ist, wenn es da noch was gibt, was so viel besser ist, dann sollte ich mich auch damit auseinandersetzen und mich da auf den Weg machen, es zu üben. Und das finde ich das Schöne an diesem Vers, er hat eine klare Einteilung. Paulus malt uns ein Bild, es gibt was, was extrem wichtig ist. Das ist die Ehrfurcht vor Gott. Und jetzt ist die Frage, wie es dir mit diesem Begriff geht. Entweder ist er gar nicht so dir präsent, dann ist er vielleicht neutral, oder aber du merkst schon, Ehrfurcht vor Gott, das hat vielleicht auch so ein bisschen negativen Beigeschmack, weiß nicht. Ich freue mich auf jeden Fall mega über dieses Thema zu predigen, weil ich merke, für mich ist es ein Herzensthema geworden und ich hoffe, dass ich euch da mitnehmen kann. Es geht nicht darum, Druck auszuüben und so, ich muss mich jetzt vor Gott buckeln und so weiter, sondern ich möchte euch auf einen anderen Weg mitnehmen, den dieser Vers beinhaltet. Schauen wir uns dafür an, welches Wort da steht für Ehrfurcht. Ich habe euch den Sprachschlüssel mal mitgebracht von der Elberfelder Studienbibel. Jetzt steht da nicht erstmal direkt Ehrfurcht vor Gott, sondern es steht Frömmigkeit. Dieser Punkt, 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 da stehen die griechischen Begriffe dazu, wie sich die Frömmigkeit ergibt. Es bedeutet aber, wenn man das dann weiter interpretiert, eben Gottes Verehrung und Gottesfurcht, diese Frömmigkeit, oder eben die wahre Religion im Ganzen, sofern die Gottesfurcht und Gottseligkeit ihr Fundament und wichtiger Teil ist. Jetzt merken wir schon, es sind so Begriffe, die uns nicht vielleicht ganz so geläufig sind. Deswegen möchte ich heute in dieser Predigt uns mit hineinnehmen und so erklären, was ist denn jetzt eigentlich die Ehrfurcht vor Gott und die Gottesfurcht, wie Gott es sich gedacht hat. Und wie kann ich sie üben? Der Vers sagt ja in 1. Timotheus 4, Vers 8, sagt er, ich muss das üben. Es ist nichts, was mir zack einfach in die Wiege gelegt ist und ich kann das, sondern es ist etwas, wo ich drin wachsen darf. Ich muss das auch gar nicht perfekt können, sondern ich darf drin wachsen. Ich darf Schritt für Schritt trainieren, um das, dass es in meinem Leben ist. Und was das andere Schöne ist, es beinhaltet einen Schatz. Das heißt, eigentlich ist da ein Geschenk darin. Es ist nichts, was uns unter Druck setzen soll, sondern es ist etwas, was ein großer Schatz ist. In Jesaja 33, Vers 6 sagt der Vers eigentlich das schon aus, euer größter Schatz aber wird die Ehrfurcht vor dem Herrn sein. Das heißt, wir sind eigentlich heute auf der Suche, einen Schatz zu entdecken und den auszugraben und zu untersuchen. Jetzt ist die Frage, warum entsteht bei uns denn eigentlich manchmal so dieses Ehrfurcht mit so einem Druckgefühl? Es liegt so ein bisschen daran, was ich eigentlich ein Stück weit von Gott erwarte. Ist jetzt Gott eben der, der so ein bisschen launisch ist, den ich gut stimmen muss mit dem, was ich tue? Muss ich mit meinen Taten Gott irgendwie davon überzeugen, dass er mich segnet? Habe ich da einen Vater, der irgendwie ja, eher kritisch auf mein Leben schaut und guckt, was tut die Dani da eigentlich in ihrem Leben? Macht die das jetzt gerade gut? Macht die das auch so, wie ich mir das wünsche? Oder habe ich eigentlich einen ganz anderen Vater? Und für mich hilft es so ein bisschen, mir das mit einem Beispiel vorzustellen. Und zwar, stellt euch vor, ihr seid bei einem Fußballspiel, es gibt einen Vater, der seinem Sohn zuschaut und dieser Vater liebt seinen Sohn. Was wird er machen? Er wird außen am Feld stehen und aufmerksam seinem Sohn folgen, wie er das Fußballspiel da spielt, wie er da mit dabei ist. Er wird sich freuen, er wird voller Stolz ihn anfeuern, wird mit dabei sein, er wird feiern, wenn der Sohn dann ein Tor schießt. Aber wird genauso mit dem Herzen voller Freude bleiben, wenn der Sohn jetzt am Tor vorbeischießt oder wenn er den Pass vermasselt. Dann ist er immer noch voller Freude da. Und wenn der Sohn danach in der Pause zum Vater gerannt kommt, glaube ich nicht, wenn das Herz voller Liebe ist, dass der Vater sagt, Mann, warum hast du jetzt eigentlich diesen Pass da ganz schön versemmelt? Sondern der Vater wird erstmal sich freuen und sagen, hey, voll gutes Spiel. Und wird auch nachher vielleicht sagen, hey, hier noch ein kleiner Tipp, das kannst du anders machen. Aber wenn der Sohn merkt, dass der Vater ihn liebt, dann wird er auch diesen Tipp ganz entspannt entgegennehmen und sagen, hey, ich kann was besser machen, voll cool. Aber es liegt eben an dieser Haltung. Ist dagegen der Vater am Spielfeldrand eher so, er hat ein Tor geschossen, naja gut, das muss er ja hinbekommen. Da hat er schon wieder was falsch gemacht. Da spielt er schon wieder einen blöden Pass. Wenn er mit dieser Haltung seinen Sohn beobachtet, wird der Sohn den Tipp zwar vielleicht trotzdem annehmen, aber es wird viel mehr Druck auslösen. Deswegen, Ehrfurcht hängt davon erstmal ab, wie ich sie leben kann, von dem Punkt, wie sehe ich meinen Vater? Wie denke ich über Gott zu mir? Dann stellt mir aber die Ehrfurcht eben auch Fragen. Fragen in mein Leben, womit ich jetzt erstmal schauen kann, Entschuldigung, womit ich jetzt erstmal schauen kann, hey, was hat Ehrfurcht jetzt eigentlich erstmal generell mit meinem allgemeinen Leben zu tun? Prinzipiell ist die Frage, oder sind die Fragen, wem oder was wende ich meine Aufmerksamkeit zu? Wem wende ich mich überhaupt erstmal zu? Was ehre ich? Und das sind noch Sachen, die müssen noch nicht mal zur Ehrfurcht führen, aber das sind vielleicht manchmal schon der Weg dazu, weil wenn dann diese Dinge, wo ich meine Aufmerksamkeit zuwende, wo ich mich zuwende, zu etwas werden, die zu meinem Mittelpunkt werden, dann entsteht Ehrfurcht. Im Christlichen sagt man ein Stück weit, was bete ich an? Was ist mein Sinn oder was gibt mir Sinn in meinem Leben? Worauf ist mein Leben denn überhaupt ausgerichtet? Und schlussendlich ist immer die Frage, ja gut, es ist manchmal gar nicht so einfach, das zu entscheiden, worauf ist eigentlich mein Leben ausgerichtet, wenn ich im Trubel des Alltags bin. Und trotzdem, wenn ich mir Zeit nehme und mich frage, okay, was treibt mich eigentlich um? Wohin kehren meine Gedanken immer und immer und immer und immer wieder zurück? Worauf verwende ich meine Zeit? Dann merke ich recht schnell, dass das Fragen sind, die in meinem Alltag vorkommen, die ich mir vielleicht nicht stelle, aber die wichtig sind und die auch beantwortet werden können, wenn ich mir Zeit nehme, darüber nachzudenken. Und ich finde schlussendlich diesen Begriff der Ehrfurcht in der Zwischenzeit richtig genial, weil er uns ein bisschen ein geistliches Gesetz widerspiegelt. Und zwar, ich denke mal, ein bisschen aus der Physik, wisst ihr, wenn ich jetzt dieses Handy nehme und es loslasse, fällt es runter. Ich glaube, das überrascht jetzt niemanden, wenn das passiert. Aber ein bisschen tun wir es bei den geistlichen Gesetzen, verhalten wir uns ein bisschen so, als wenn wir uns überrascht wären, wenn das jetzt runterfällt. So, was für ein geistliches Gesetz meine ich jetzt hier? Ich möchte es ein bisschen am Beispiel der Arbeit verdeutlichen. Wenn ich meine Arbeit ehre, dann ist es erstmal was Gutes. Also ich glaube, Gott feiert es, wenn wir arbeiten gehen, er feiert es, wenn wir eine Arbeit verrichten. Das ist für Gott etwas voll Gutes. Also, die Bibel sagt selber, hey, sorgt für euren Lebensunterhalt. Gott hat uns so geschaffen, dass wir kreativ sein wollen, dass wir was arbeiten möchten, dass wir etwas tun möchten. Deswegen Arbeit ist was Gutes und die darf auch mir was Wichtiges in meinem Leben sein. Aber die Frage ist, ehre ich meine Arbeit, beziehungsweise gehe ich noch einen Schritt weiter, verehre ich meine Arbeit? Was ist der Sinn meiner Arbeit? Möchte ich arbeiten, weil es einfach in meinem Sein als Geschöpf von Gott drin liegt? Oder möchte ich eben arbeiten, weil ich mir was erarbeiten möchte? Weil ich erfolgreich sein will, damit ich mich wieder wertvoll fühle? Karriere machen möchte, damit die anderen mich sehen? Damit ich vielleicht Anerkennung bekomme? Oder vielleicht will ich auch einfach nur unabhängig sein? Oder ganz viel verdienen, damit ich wieder ein richtiges mir richtige Sachen leisten kann, die ich unbedingt brauche. Deswegen, das ist das geistliche Gesetz dahinter, wenn etwas, was mir was gut ist, zu wichtig wird, dann komme ich in eine Verehrung rein. Und wenn ich etwas verehre, dann wird es für mich ein Stück weit der Mittelpunkt meines Lebens. Und das Problem ist, alles, was ich verehre und was nicht Gott ist, führt dazu, dass auch Furcht in mein Leben reinkommt. Wenn ich jetzt mich abhängig mache von meiner Arbeit, dann wird es ganz schön kritisch, wenn ich eben Mist baue auf meiner Arbeit. Das ist natürlich immer kritisch, Mist zu bauen auf der Arbeit. Das meine ich gar nicht, aber vielleicht merkt ihr so ein bisschen dieses Spannungsfeld. Naja, wenn meine Identität, dass ich mich gut fühle, davon abhängt, dass ich eine super Lehrerin bin, dann aber merkt, dass ich nicht immer alles so super hinbekomme. Beim Lehrerberuf würde ich sagen, merkt man das an manchen Stellen richtig gut, kriegt man das Feedback auch recht schnell zurück, wenn was nicht so läuft. Dann ist die Frage, was macht das mit mir? Bin ich dann die ganze Zeit unten, weil ich merke, mein Leben hängt von meiner Arbeit ab? Oder merke ich, okay, ich kann entspannt das mir anschauen, kann daraus lernen, das ist ja meine Aufgabe, trotzdem auch besser zu werden, das meine ich an der Stelle auch wirklich nicht. Aber macht es was mit mir als Person? Oder kann ich sagen, hey, das ist unabhängig von meiner Identität, von meinem Wert und ich darf jetzt einfach als Gottestochter unterwegs sein und daraus lernen. Und da merken wir schon, wenn ich als Gottestochter unterwegs bin und merke, es hat nichts mehr mit meiner Identität zu tun, es ist nicht mehr das, was ich verehren muss, dann kann ich auch entspannter damit umgehen, wenn ich eben mal Mist baue und was nicht so läuft, wie es eigentlich laufen sollte. Dann darf ich daraus lernen, muss mich vielleicht auch mal entschuldigen, aber ich kann dann weitergehen. Es muss mir nicht die Angst mitgeben, die es ein Stück weit hat. Weiter geht es hier natürlich, wenn wir jetzt gerade beim Thema Beispiel Arbeit bleiben. Was passiert denn, wenn ich meine Arbeit auf einmal verliere? Rein menschlich ist eine ganz normale Reaktion, dass mich das natürlich nicht eiskalt lässt. Wenn ich meine Arbeit verliere, dann kommen Fragen auf. Hey, wie kann ich jetzt meine Rechnungen zahlen? Was ist der nächste Job? Finde ich eine Arbeit? Komme ich da gut rein? Sind die Kollegen dann genauso gut, wie sie jetzt vielleicht sind oder sind sie vielleicht sogar besser? Aber es kommen auf einmal Ängste und Sorgen auf, wenn mir sowas Wichtiges wegbricht. Und das ist auch gar nicht schlimm. Das sind jetzt nicht die Ängste, die ich vorhin gemeint habe, wenn ich was falsch verehre, sondern die sind menschlich. Aber diese Ängste, wie ich mit denen umgehe, helfen mir dann auch zu zeigen, wo ist mein Herz? Für wen habe ich denn eigentlich Ehrfurcht? Ich darf diese Ängste wahrnehmen, Aber wichtig ist, dass ich meine Ängste nicht andauernd nur dann fokussiere. Wenn wir in dem Beispiel sind, hey, ich habe meine Arbeit verloren, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, dann sind wir Menschen einfach so, dass wir dann oft uns Sorgen machen und dieses Problem fixieren und immer mehr drauf schauen und es wird immer schwerer, immer schlimmer, ich werde immer mehr gebückt und merke, dass es immer schlimmer wird, immer hoffnungsloser, dass ich nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Und da möchte Gott, dass wir Ehrfurcht vor ihm haben und unseren Blickwinkel ändern. Wenn ich so gebückt bin, kommt bildlich gesprochen Gott zu mir und sagt, hey, richte dich wieder auf. Ich möchte dir ins Gesicht schauen, ich möchte von Angesicht zu Angesicht in diesem Problem dir begegnen. Und jetzt nicht, dass ich dann jetzt freudig dastehe und sage, yeah, ich habe meinen Arbeitsplatz verloren, sondern dass ich Gott anschaue und sage, hey Gott, mir geht es gerade richtig nahe, dass ich meinen Arbeitsplatz verloren habe. Ich habe Angst, ich habe wirklich Angst an dieser Stelle. Aber du bist mein Versorger, nicht die Arbeit. Und so kann ich das schlussendlich auf alles übertragen. Gott möchte mir in allem begegnen, in dem Guten wie auch in dem Schlechten. Und das ist ein Punkt, der für mich, für die Ehrfurcht vor Gott so wichtig ist. Es soll dazu führen, dass ich Gott begegne, von Angesicht zu Angesicht. Und ich glaube, in solchen Momenten, wo unser Leben einfach nur bitter ist, dann glaube ich, dass ich, wenn ich Gott anschaue, dass ich eben Mitgefühl sehe, Anteilnahme. Er trauert mit, aber er hat auch eine Lösung. Und das ist der zweite Teil oder der letzte Teil, der ein Stück weit in Timotheus 4, Vers 8 beschrieben ist, weil dem, der Gott ehrt, wahres Leben versprochen ist. Und ich glaube, das wünscht sich Gott für uns, dass wir wahres Leben haben, dass wir unsere Nöte und unser Leid ihm bringen können, unsere Erfolge, und ihn dabei anschauen und ihn dabei ehren. Und ich habe ja gerade eben gesagt, und Gott hat eine Lösung. Und jetzt sind wir trotzdem in dem Spannungsfeld drin, dass er halt nicht immer die Lösung hat, wie wir es uns vorstellen. Ich habe mich in der Vorbereitung dann auch an das Zitat von David erinnert aus seiner Predigt, wo es ums Gebet ging. Und Timothy Keller hat an der Stelle gesagt, entweder Gott wird uns das geben, worum wir ihn bitten, oder er wird uns das geben, worum wir ihn gebeten hätten, wenn wir alles wüssten, was er weiß. Und damit sind wir eigentlich bei dem entscheidendsten Punkt. Ehrfurcht vor Gott ist normalerweise eigentlich immer ein Ringen um mein Herz. Wem vertraue ich mein Leben an? Vertraue ich es Gott an? Und es gibt auch nicht immer nur die perfekte Lösung. Das können viele, die jetzt schon länger auf dieser Welt unterwegs sind, wissen, dass Leid nicht immer so durch ein Gebet weg ist, sondern dass wir dadurch viele Prozesse durch müssen. Und trotzdem glaube ich, dass wir einen Gott haben, der uns trägt, der mit uns geht und auch eine Lösung hat, die vielleicht nicht immer so aussieht, wie wir es uns vorstellen, aber wo es lohnt, dran zu bleiben. Und für mich ist es ein Stück weit das, die Ehrfurcht eines Kindes, habe ich es jetzt mal genannt. Und ich habe das in 5 Teile eingeteilt. Wenn ein Kind gesund im gesunden Umfeld aufwächst, dann weiß es, meine Eltern lieben mich. Und wenn es noch ein gewisses Alter hat, denkt es auch, meine Eltern können alles. Und ich glaube, dieses Bild ist ein Bild, was Gott uns gerne mitgeben möchte, schon in der Kindheit. Eltern hier auf dieser Welt können nicht alles, das wird den Kindern auch irgendwann bewusst sein, aber Gott kann alles. Und die Ehrfurcht eines Kindes ist eben, das, was ich vorhin gerade schon in dem Beispiel des Arbeitsplatzverlustes versucht habe zu erzählen, ist, hey, meine Grundlage ist die Liebe des Vaters. Gott liebt mich. Und Gott beschreibt auch, oder im 1. Korintherbrief wird die Liebe ein Stück weit beschrieben und über die Liebe wird gesagt, wer liebt, sucht den Vorteil des anderen. Das heißt, Gott sagt mir zu, hey, ich suche deinen Vorteil, ich will dein Bestes und du bist mir nicht egal. Das ist die Grundlage. Wenn jetzt ein Kind ein Problem hat, dann merkt es irgendwann, oh, ups, da ist was, was ich eigentlich gar nicht schaffen kann. Es funktioniert nicht, ich kriege das jetzt hier nicht gebacken und je nachdem, wie schlimm dieses Problem ist, kommt da teilweise dann auch die Angst dazu und merkt auf einmal, boah, das ist mir eigentlich gerade zu schwer. Und ich glaube auch, dass wir Menschen ein Stück weit genauso geschaffen sind. Wir denken immer, wir haben alles unter Kontrolle, wir denken immer, wir können alles meistern oder beziehungsweise, sagen wir es mal so, ich denke das teilweise, vielleicht denkt ihr das auch nicht, das kann auch sein, aber ich merke, ich denke immer so, boah, ich habe alles im Griff, ich muss das jetzt auch hinbekommen und ich überlege mir jetzt Lösungen für mein Problem. Aber eigentlich hat uns Gott ja eine Abhängigkeit zu ihm geschaffen. Wir sind gar nicht dafür gemacht worden, dass wir unser Leben alleine meistern können, sondern wir sind dafür gemacht worden, es als Kind von ihm zu meistern. Und an manchen Stellen kriegen wir diese Illusion eben genommen, dass ich alles unter Kontrolle habe und merke auf einmal, ups, ich kann es ja doch nicht. Und dann brauche ich jemanden, wo ich hingehen kann. Und das ist genau der Punkt, der Umgang mit der Furcht. Und jetzt, was mache ich damit? Verzweifle ich? Bleibe ich gebückt? Oder lasse ich mich von Gott aufrichten, schaue ihn an und richte meinen Blick zu ihm, zum Vater? Und dann sind wir bei dem Punkt, dass er dadurch, dass ich ihm es hinlege, und zwar auch ehrlich hinlege, ich darf klagen, ich darf sagen, was es mit mir macht, darf dann aber auch irgendwann ihm zuhören und fragen, hey, was denkst denn du dazu? Und dann gibt es auch eine Lösung, wo ich lernen darf, immer mehr zu sagen, hey Gott, ich möchte, auch wenn ich es dir gerade nicht glaube, vertrauen, dass du gut handelst, dass du es gut mit mir meinst. Und damit kommt teilweise auch, oder damit kommt der Friede in mein Leben rein. Ich habe das mal in einer Situation erlebt, schon einige Jahre her. Ich stand mit Kollegen zusammen und wir haben eine Aufgabenstellung bekommen. Und wir haben über diese Aufgabenstellung geredet und dann hieß es so, naja, wir machen Absprachen und wir klären das zusammen und dann können wir das ja recht einheitlich abgeben. Und ich habe gemerkt, ich war mir nicht ganz so sicher, jetzt schlussendlich würde ich sagen, habe ich es missgedeutet, aber in dem Moment war ich mir nicht ganz sicher, wollen die das jetzt gerade irgendwie hinbiegen, damit es zu ihrem Vorteil ist? Und ich habe gemerkt, das macht was mit meinem Gewissen. Also ich habe gemerkt, ich will mein Zeug nicht so hinbiegen, dass es zu meinem Vorteil ist. Ich will ehrlich sagen, wie das läuft und möchte nicht irgendwas zu meinem Wohl auslegen. Bin dann aus dem Gespräch rausgegangen und habe aber gemerkt, boah, das hat ganz schön Potenzial, da kann es ganz schön krachen zwischen uns als Kollegen, wenn ich da jetzt ausschere und sage, hey, ich bleibe aber bei dem, wie ich das gerne haben möchte. Also nicht, wie ich es haben möchte, sondern wie es einfach wahrheitsgemäß ist. Und bin dann rausgegangen und habe gemerkt, also Gott, auf den Konflikt habe ich jetzt keinen Bock. Dass da Stress entsteht, es wäre schon einfacher, das irgendwie hinzumogeln. Wie gesagt, in der Summe nach Jahren kann ich sagen, dass sie es ganz anders gemeint haben. Also es war auch eine Missinterpretation von mir, aber in dem Moment wusste ich das ja nicht. Ich stand einfach nur unter Druck und wusste auch nicht, wann das jetzt kommt. Ich wusste, es dauert noch, aber ich muss ja mit diesem Druck umgehen. Und ich fand das Wunderschöne in dem Moment, das gelingt mir nicht immer, das ist einfach mal eine schöne Situation, wo es mir gelungen ist, wo ich es dann irgendwann zu Gott hingelegt habe und gesagt habe, okay Gott, ich weiß, dass du willst, dass ich ehrlich bin, dass ich meinen Job ehrlich mache und dass ich nicht irgendwas zu meinem Vorteil umbiege. Und das heißt, ich werde es so tun und wenn es nachher den riesen Knatsch zwischen meinen Kollegen und mir gibt, dann ist es dein Job, dich darum zu kümmern. Und mit dieser Entscheidung, die ich einfach nur getroffen habe, hat Gott mir an der Stelle einfach nur den Frieden geschenkt, hat gesagt, ich habe gemerkt, ich bin auf einmal ganz ruhig geworden und hatte nicht mehr diesen Druck, diesen Stress. Ich wusste nicht, wie es ausgeht, ich wusste auch nicht, ob es noch Riesenknatsch gibt, aber ich wusste einfach, okay, ich kann es abgeben an Gott. Und ich merke, das gelingt mir nicht immer, das ist jetzt mal eine schöne Geschichte, wo es mir gelungen ist, aber ich möchte in meinem Herzen, in meinem Leben immer mehr darum ringen, dass mein Herz die Situationen abgibt an Gott und ihm vertraut, auch wenn nicht immer das bei rauskommt, was ich mir wünsche. Das ist die Ehrfurcht eines Kindes. Und ich habe ja vorhin gesagt, Ehrfurcht muss man einüben und ich möchte euch jetzt ein bisschen mit hineinnehmen, wie man das Ganze auch einüben kann. Das ist ja nichts, was einem sofort gelingt und dann in der Situation mit meinen Kollegen ist mir gelungen und beim nächsten Mal merke ich wieder, ja Gott, ich vertraue dir halt doch wieder nicht, ich habe doch nicht die Ehrfurcht vor dir, dass ich dich anschaue und denke, hey, du hast es drauf, du machst es richtig und deine Wege sind die besten. Und deswegen ist es ein Ringen. Wenn man jetzt dieses Beispiel mit dem Arbeitsplatz nimmt, was kann ich denn tun, wenn ich dann zur Ruhe komme? Wie kann ich es trainieren, dass mein Geist eben diese Ehrfurcht vor Gott hat? Und da ist meine Einladung an euch, lasst uns im Wort Gottes zu Hause sein. Gerade die Bibel sagt uns an so vielen Stellen, hey, wenn ich Angst habe, dann gibt die Bibel eine Antwort drauf. Wie kann ich mit dieser Angst umgehen? Wenn ich Sorgen habe, gibt mir die Bibel eine Antwort drauf. Wie kann ich mit den Sorgen umgehen? Lasst uns suchen, was sind die Verheißungen? Mit dem Arbeitsplatzverlust gibt es ja eine Verheißung in der Bibel. Jesus sagt, deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Das ist jetzt einfach gesagt, wenn ich habe einen guten Job, bin Beamte, jetzt könnt ihr sagen, ja, Beamte, du wirst ja nie deinen Job verlieren. Ich weiß, dass es vielleicht nicht mein Beispiel ist, aber trotzdem lade ich euch ein. Es gibt immer Situationen im Leben, wo ich merke, ich muss loslassen und Gott vertrauen und sagen, hey Gott, du bist der Herr und ich glaube dir, dass du es gut mit mir meinst. Und das sind Entscheidungen. Ich habe immer wieder in meinem Leben erlebt, wo mein Herz darum gerungen hat, Ich hatte letztes Jahr mal eine Phase, wo ich gemerkt habe, hey Gott, ich will deinen Willen nicht tun, ich vertraue dir nicht, ich will das so machen, wie ich das möchte. Und ich habe mit Gott gerungen, habe gemerkt, ich kann ihm irgendwie nicht mehr nahe kommen, weil in meinem Herzen so dieses, ich will eigentlich, dass mein Leben so läuft, wie ich es denke. Und ich hatte die Gnade, irgendwann einfach nur die Entscheidung zu treffen, okay Gott, ich gebe auf, ich entscheide mich einfach, ich sage jetzt, das, was du möchtest, ist gut. Und in dem Moment hat sich nicht mein Leben verändert, das gar nicht, aber meine Emotionen haben sich verändert. Ich konnte Gott wieder nahe kommen und das war für mich wirklich, ich erinnere mich jetzt, ich weiß gar nicht mehr, was in der Woche war, aber ich erinnere mich noch an diese Woche, die war so wunderschön für mich, weil Gott diese Entscheidung einfach nur gesegnet hat und gesagt hat, hey, ich stelle mich zu deiner Entscheidung, die du da getroffen hast. Und ich war ihm wieder nahe, war wieder glücklich und habe mich gefreut und habe wieder gemerkt, hey, mein Herz vertraut wieder Gott und vertraut ihm, dass er es richtig macht, auch wenn ich nicht sehe, wie es aussieht. Wie gesagt, es gab jetzt keine Kehrtwende in dem Punkt, aber ich habe trotzdem gemerkt, hey, ich kann ihm wieder vertrauen und ich kann wieder mit einer Leichtigkeit durchs Leben gehen. Und ich merke, es kommt immer wieder, ich muss immer wieder um mein Herz ringen. Aber je mehr ich ringe, je mehr ich mich auf Gottes Wort stelle oder auch mit ihm bete, desto mehr kommt es in mein Leben rein. Deswegen lade ich dich auch ein, gerade bei den Sachen, die mir schwer fallen. Mach doch einfach ein Atemgebet auch zum Beispiel da draus. Atme aus und sag, ich lasse los und atme ein, Gott wirkt. Denn er tut es. Nicht immer so, wie wir denken, aber er tut es besser, als wir denken. Das ist das Schöne daran. Und das sind so die Punkte, die jetzt sagt er, ja gut, das weiß ich ja, ich soll Bibel lesen und so weiter, aber ich merke in meinem Leben immer mehr, wenn ich Gemeinschaft mit anderen Christen habe, wenn ich Bibel lese, wenn ich bete, wenn ich Sachen anvertraue, dann trainiert sich mein Herz darauf, diese Sachen immer mehr abzugeben und Gott hinzuhalten und loszulassen. Und ich glaube, das ist die Grundlage für die Ehrfurcht vor Gott, für die Gottesfurcht. Mir ist aber in dieser Predigt noch eine Sache wichtig, wo es weitergeht. Weil ich glaube, aus der Ehrfurcht eines Kindes wird die Ehrfurcht eines Sohnes und einer Tochter. Was meine ich daraus? Wenn ich ein Kind bin, dann dreht sich auch erstmal alles mal um mich. So sind Kinder auch ein Stück weit gestrickt und das darf auch so sein. Ein Kind kann noch nicht alles managen. Aber ich glaube, wenn wir Söhne und Töchter Gottes sind, möchte Gott so viel mehr. Gott möchte, dass wir ihm voller Vertrauen hinlegen, dass er unser Leben gut macht, aber er möchte auch Raum in unserem Leben bekommen, dass wir uns dann auf ihn ausrichten und sein Wesen uns immer mehr geprägt. Dass wir dadurch immer mehr Licht bekommen. Was meine ich mit Licht bekommen? Dass sein Wesen eben unser Wesen immer mehr prägt und wir dadurch sein Wesen in diese Welt hinaustragen. Dass wir fragen, hey Gott, was ist dir denn wichtig? Und deswegen ist für mich ein weiterer Punkt, um diese Ehrfurcht vor Gott einzuüben, eben Raum zu schaffen für Gott. Ihn zu fragen, jetzt nicht nur immer zu kommen mit meinen Fürbitten, was möchte ich denn eigentlich, sondern Gott zu fragen, hey, was liegt denn dir eigentlich auf dem Herzen? Was möchtest du mir eigentlich sagen für meinen Alltag? Wo kann ich denn eigentlich, wo gibst du mir Impulse? Auch jetzt aus meiner stillen Zeit heraus, aber auch dann, wenn ich in meinem Alltag unterwegs bin. Ich hatte das in den Sommerferien ein bisschen und es ist jetzt nicht die Erfolgsstory, es ist schon mal das Gute dran. Ich hatte letztes Schuljahr so ein bisschen, ich finde es eine Ehre, dass eine Schülerin sich mir anvertraut hat und mir ein bisschen aus ihrem Leben erzählt hat und ich mitbekommen habe, was da gerade alles ganz schön schief läuft. Und dann waren die Sommerferien und in den Sommerferien sehe ich sie logischerweise nicht. Und Gott hat mir einen Impuls für die Person gegeben und ich habe an die Person gedacht, habe mich gefragt, wie geht's denn ihr eigentlich gerade? Geht's ihr gut, geht's ihr nicht gut? Das ist ja schon mal super. Ich weiß nicht mehr genau, was ich gemacht habe. Ich hoffe, ich habe dafür gebetet. Vermutlich habe ich es auch, vielleicht habe ich es auch nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Aber ich habe gemerkt, da war ein Impuls. Dann sind die Sommerferien weitergegangen und jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten, per E-Mail und auch einen anderen Nachrichtendienst, aber das ist bei mir alles ausgeschaltet in Sommerferien, weil ich einfach da meine Ruhe brauche und mich erholen muss. Ich habe dann kurz vor den Sommerferien, kurz vor Schulbeginn wieder in diese Dienste reingeschaut und habe gesehen, Anfang August hat genau die Person mir eine Nachricht geschickt. Und es war jetzt nicht die schönste Nachricht und mir tat es so weh, dass ich gedacht habe, warum hast du diesen Impuls eigentlich nicht so ernst genommen? Warum hast du nicht einfach kurz mal in den Messenger reingeschaut und geguckt, ob da eine Nachricht ist. Gott hat die Person versorgt, das ging ja dann auch schon wieder gut, alles gut, es ist kein Drama entstanden, es geht gar nicht darum, aber ich habe gemerkt, Gott möchte mir Impulse geben und in mein Leben reinsprechen und dadurch Licht für andere Menschen sein, dadurch ihnen auch wieder begegnen. Und ich möchte lernen, in meinem Leben diese Impulse wahrzunehmen, ein offenes Herz zu haben und dann auch darauf zu reagieren und sie nicht irgendwie beiseite zu schieben, sondern zu sagen, hey, wenn ich gerade an die Person denken muss, dann hat es vielleicht auch einen Grund. Es ist voll witzig, ich habe eine Freundin, der ich ab und zu mal, nicht oft schreibe, aber ab und zu schreibe, und die sagt mir auch manchmal, also immer wenn du schreibst, geht es mir nicht gut. Also es geht dir nicht gut, weil ich hier schreibe, sondern Gott legt es mir meistens dann aufs Herz, ihr zu schreiben, wenn es ihr nicht so gut geht. Und das finde ich schon auch, Gott möchte, dass wir sein Wesen in diese Welt hinaustragen. Er möchte, dass wir Ehrfurcht vor ihn haben, ihn ernst nehmen, weil er voller Liebe für uns ist, aber auch volle Liebe für die Menschen ist, mit denen wir zusammenkommen. Und deswegen lade ich euch ein, schaffe Raum in deinem Leben, wo du auf Gottes Stimme ausgerichtet bist, erstmal in deiner eigenen Zeit, im Hauskreis, im Gottesdienst, aber dann auch in deiner Arbeit, dass du bereit bist, bevor du irgendwas auch immer im Meeting bist, zu sagen, hey Gott, du bist mit im Meeting. Wenn du mit deinen Kindern unterwegs bist, hey Gott, du bist jetzt auch an meiner Seite. Und dadurch ein Herz zu schaffen, was offen ist für die Impulse an der Stelle, dass wir mitbekommen, was möchte Gott uns eigentlich mitgeben für unseren Alltag. Und das ist mein Wunsch, der mir heute noch mehr auf dem Herzen liegt, als das, ja, Gott hat einen guten Plan für unser Leben. Ich möchte, dass unser Blick auf diesen Gott liegt, dass wir ihn feiern, ihn ehren und ihm so viel vertrauen, dass wir sagen, hey, ich darf meine Bedürfnisse einfach mal in deiner Hand ruhen lassen und schauen, was hast du eigentlich mir für mein Umfeld gegeben, um dort dein Wesen reinzutragen. Jetzt könnte ich ungefähr noch 15 Minuten weiterreden, aber Ralf hat vorhin gemeint, nein. Nein, das ist auch gut so. Ich glaube, das ist so ein wunderschöner Punkt an der Stelle und ich möchte ihn hier einfach abschließen. Wir werden gleich ins Abendmahl reingehen und ich möchte dich einfach einladen, im Abendmahl dein Herz Gott hinzuhalten. Vielleicht ist gerade das Leben einfach schwer, dann darf ich auch sagen, hey Gott, wir müssen jetzt einfach das Schwere anschauen. Wir müssen jetzt das Leid anschauen und bitte begegne mir darin. Schütte deine Liebe über mich aus, hilf mir, dir zu vertrauen. Vielleicht ist dein Leben aber gerade auch nicht schwer, dann lade ich dich ein, zu sagen, hey Gott, was hast du auf deinem Herzen für mein Umfeld? Was hast du auf deinem Herzen, wo soll deine Liebe weiterfließen? Es ist ein recht gefährliches Gebet. Ich möchte an der Stelle noch eine Sache erzählen und euch einfach mit hineinnehmen, dass Gott wirklich einen größeren Blick hat. Mir ist es diese Woche passiert und ich weiß auch noch nicht, wie es ausgeht, aber ich habe nachts geschlafen, ich habe ein bisschen unruhig geschlafen, aber ich würde sagen, ich habe die meiste Zeit habe ich wirklich geschlafen, bis auf eben immer wieder mal kurz wach, aber dann bin ich auch sofort wieder eingeschlafen. Und ich weiß nicht ganz genau, wie es passiert ist, aber es war so der Punkt, entweder war es durch einen Traum oder ein Gedanke einfach in meiner Wachzeit, dass Gott mich an eine Person in meinem beruflichen Umfeld erinnert hat, die ein Leiden am Bein hat. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber man sieht es auf jeden Fall, weil es so ein Stück weit ein Humpeln ist. Also es ist ganz klar sichtbar, dass da irgendwas nicht stimmt. Und mitten in der Nacht, ich weiß nicht warum, kam mir diese Person in den Sinn und mir kam auch dieses Leiden in den Sinn und ich habe den Eindruck bekommen, dass Gott gesagt hat, hey, bete für die Person, geh zu der Person hin und bete für sie. Und wie gesagt, es war mitten in der Nacht, bin dann auch sofort wieder eingeschlafen und bin dann morgens aufgewacht und irgendwann habe ich gedacht, da war doch irgendwas heute Nacht. War da nicht irgendeine Bitte von Gott an mich? Und dann kam mir auch sofort wieder dieser Gedanke, den ich da hatte. Und es ist jetzt nichts, wo ich mit Begeisterung aufspringe und sage, ja yeah, Gott, ich gehe jetzt zu irgendeinem Wildfremden. Na gut, Wildfremd ist er nicht. Aber ich gehe jetzt nicht einfach zu irgendjemand hin und sage, hey, ich bete jetzt für dich. Das findest du sicher richtig, richtig cool, oder? Vor allem weiß ich ja noch nicht mal, ob Gott das Gebet erhört. Das ist ja die andere Frage. Also keine Ahnung, was Gott dann macht. Aber ich habe gemerkt, Gott hat mir einen Impuls gegeben und ich hoffe, wir sind Feen, das heißt gerade ist es nicht, aber ich merke, dass mein Herz dafür brennt, dass ich gerne zu der Person hingehen möchte und für sie beten möchte. Was auch immer passiert, vielleicht bin ich danach, also vielleicht passiert nichts, also Gott wird sicher irgendwas tun, was ich vielleicht auch nicht sehe, also ich glaube, dass was passiert. Ich weiß bloß nicht, ob Heilung passiert, das kann ich nicht sagen, aber das, was Gott machen würde, wird an der Stelle wird auch gut sein und trotzdem auch hinzugehen, egal was es vielleicht mit meinem Ansehen von dieser Person macht. Vielleicht findet sie mich danach komisch, mag auch sein. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich, wie gesagt, nicht mit Begeisterung aufgesprungen bin und habe dann einfach gedacht, ja gut, ich bete jetzt dafür. Ich habe zwei Leute gebeten, wo ich weiß, dass sie immer wieder für mich beten, habe ihnen gesagt, hey, das war der Eindruck, bitte betet mit mir, dass ich mutig bin, dass ich es mache, egal was passiert, auch wenn ich nachher vielleicht dumm dastehe, dann ist halt so. Und da möchte ich euch einladen, richtet euer Herz auf Gott ein, aus und bittet ihn, hey, begegne du mir, komm du in mein Leben rein, sprich in mein Leben und schenk mir einen Blick, den du hast für mein Umfeld. Und das möchte ich jetzt im Abendmahl machen, ihr dürft nach vorne kommen, dass wir uns auf Gott ausrichten, ihm unser Leben hinlegen, er hat sein Leben für uns hingegeben und ihm einfach sagen, hey, begegne mir. Was ist gerade auf deinem Herzen, Vater, für mich? Vielleicht ist es mein Umfeld, vielleicht ist es auch einfach nur mein eigenes Leben, was mich herausfordert. Und zu sagen, hey, was möchtest du mir zusprechen für dieses Leben? Was liegt auf deinem Herzen für mein Umfeld? Und da finde ich das Abendmahl gerade die wunderschöne Möglichkeit, um das eben zu tun. Weil im Abendmahl sehen wir eben genau das. Jesus ist für uns gestorben, er hat alles für uns aufgegeben. Nicht, um uns unter Druck zu setzen, sondern weil er uns so sehr liebt. Und ich möchte jetzt aus dem 1. Korintherbrief die Einsetzungsworte für das Abendmahl vorlesen. Und da spricht Jesus, da schreibt Paulus, der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach und sprach, das ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und ich lade euch ein, jetzt diesen großen Gott mit dem Abendmahl zu feiern. Ihr dürft nachher gleich nach vorne kommen, das Brot und den Kelch in Empfang nehmen und euch erstmal in dieser Liebe Gottes ausruhen. Aber dann bitte ich euch, fragt Gott, was ist auf deinem Herzen für mein Leben? Wo kann ich dich ernst nehmen? Wo kann ich dir Ehrfurcht zeigen? Nicht, weil ich Angst vor dir habe, sondern weil ich weiß, dass du so einen liebevollen, guten Blick für mich und auch mein Umfeld hast. Und das einfach während dem Lobpreis, im Lobpreis, euch zu fragen, Gott hinzuhalten, mit den Lobpreisliedern auch ein Stück weit zum Gebet zu machen und es damit zu feiern. Ich bitte euch noch aufzustehen, ich möchte noch fürs Abendmahl beten. Ja, Herr Jesus, ich danke dir, dass du wirklich aufgegeben hast, Gott zu sein und auf diese Erde gekommen bist. Du hast hier gelebt, du hast gelitten für uns, um uns zu retten, um in der geistlichen Welt einen Unterschied zu machen für uns, wenn wir deine Kinder geworden sind. Und ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt begegnest, dass du von Angesicht zu Angesicht uns anschaust, uns deine Liebe zeigst und unser Herz für dich und für ja, alles, was in unserem Leben ist, öffnest und wir mit dir das wahre Leben sehen können, was darin ist. Danke, dass du es uns vorgelebt hast und danke, dass wir dadurch ja jetzt wirklich den Status haben dürfen, deine Söhne und Töchter zu sein.